Vor kurzem wurde in der Presse des 50. Jahrestags des Beginns der 68er-Bewegung in Deutschland gedacht. Eine Bewegung, die mit Protesten zum Besuch des Schahs von Persien begann und bald die ganze Bundesrepublik mit jugendlicher Rastlosigkeit und Aufmüpfigkeit überzog. Die neue Generation wollte es besser machen und anders machen als die verkrustete und verstaubte Elterngeneration. Und diese Versuche von neuen Gemeinschaftsformen, von freier Liebe prägten diese Bewegung. Es war, als wäre eine ganze Generation von einer neuen Idee begeistert worden. Diese Begeisterung hat die Gesellschaft verändert. Aber viele Erwartungen haben sich nicht so richtig erfüllt. Der Sozialismus hat nicht zu mehr Gerechtigkeit und Gleichheit geführt. Die neuen Gemeinschaftsformen haben nicht funktioniert und sind auch heute eine Ausnahme. Und die freie Liebe hat die Menschen weder befriedigt, noch hat sie zu mehr Glück beigetragen. Immer wieder in der Vergangenheit wurde eine Generation von solchen Ideen und Visionen erfasst und hat dann die Zeiten geprägt. Im 19. Jahrhundert war das die Idee des Kolonialismus, später dann die Idee des Nationalismus und heute ist es die Idee, die Welt durch nachhaltiges Wirtschaften und natürliches Leben zu retten und sich damit Jugend und Gesundheit zu erkaufen. Und immer wieder hat dies die Gesellschaft verändert, aber die erhofften Vorteile blieben das eine oder andere Mal auf der Strecke. Auch vor 2000 Jahren im Volk Israel gab es eine solche Idee, die eine ganze Generation prägen sollte und die tiefgründige Veränderungen mit sich bringen sollte. Angesichts der politischen Situation, dass Judäa von den Römern beherrscht wurde und kulturelle und die politische Selbstständigkeit gefährdet war, war dies die Idee des Messias, jenes Nachkommens von König David, der Israel aus der Abhängigkeit in die Eigenständigkeit und zu neuer Größe führen sollte. Wie bei anderen Visionen, die eine ganze Generation packte und bewegte, wurden auch damals bei weitem nicht alle Hoffnungen und Ziele erreicht. Im Gegenteil. Die Hoffnung auf den Messias brachte eigentlich nur zwei Konsequenzen: die Entstehung des Christentums und der Untergang Jerusalems. Unser heutiger Predigttext erzählt von dem Beginn des Beginns. Es steht im Evangelium des Johannes, Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt war, hieß Andreas. Er war der Bruder des Simon. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Der Evangelist Johannes hat seine ganz eigene Sicht, die Geschichte von Jesus zu erzählen. Ihm ging es nicht in erster Linie darum, die Menschen mehr oder weniger neutral die Ereignisse zu schildern, die das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu zum Inhalt hatte. ging es von vornherein darum, dieses Ereignis in einem breiten theologischen und heilsgeschichtlichen Licht zu erzählen. Erzählt das Leben Jesu sozusagen von hinten. Aus dem Wissen heraus, was geschehen wird und was Gottes Plan von Anfang an war. So ist das auch hier bei der Berufungsgeschichte des Petrus. Und die hört sich bei Johannes ziemlich merkwürdig an, so völlig anders als in den anderen Evangelien. Die meisten von uns kennen wohl diese Geschichte, in der Petrus und sein Bruder die ganze Nacht lang vergeblich fischen gewesen ist, wie sie dann ihr Boot dem Jesus für eine Predigt zur Verfügung stellen, wie Jesus ihnen danach sagt, sie sollten am helllichten Tage noch einmal herausfahren und wie sie dann so viele Fische fangen, dass die Netze zu zerreißen drohten. Hier ist es nicht Petrus, der seinen Bruder mit zu Jesus zieht, sondern umgekehrt. Es ist Andreas, der zuerst auf Jesus aufmerksam wird. Und Andreas ist ein Jünger des Johannes, der dann die Seiten wechselt und zu Jesu Jünger wird. Und dabei Petrus mitnimmt. Für bibeltreue Christen ist dieser Text ein Problem, weil er im Widerspruch zu den anderen Erzählungen in den anderen Evangelien steht. Und das ist für solche Christen schwer tragbar. Also versuchen sie, sich die wahren Ereignisse der Berufung des Petrus so vorzustellen, dass die beiden Texte irgendwie zusammenpassen. Aber ich denke, das ist nicht das, was wir mit diesem Text tun sollten. Wie die Berufung des Petrus im Einzelnen genau abgelaufen ist, darauf kommt es hier gar nicht an. Denn wenn man sich allein darauf konzentriert, dann ignoriert man den expliziten Willen des Evangelisten Johannes. Wir können davon ausgehen, dass der Evangelist Gottes Auftrag bekommen hat, sein Evangelium genau so zu schreiben, wie er es getan hat. Nämlich aus der Perspektive von hinten. Das Ziel von Johannes war es niemals, eine wortgetreue, detaillierte, historisch korrekte Darstellung des Lebens Jesu zu erzählen. Das Ziel von Johannes war es, das Leben Jesu in diesem Licht, in diesem heilsgeschichtlichen Licht zu erzählen. Nehmen wir als Beispiel den Vers 36. Da steht, da schaute Johannes Jesus an und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Heilsgeschichtlich ist diese Aussage vollkommen korrekt. Denn Johannes war der Prophet, der dem Messias Jesus den Weg bereitete. Er war es, der auf Jesus hinwies, der die Menschen darauf vorbereitete, umzukehren, denn das Reich Gottes war nahe herbeigekommen. Aber die Erkenntnis, was dieser Messias tut und wie er es tut, war zur Zeit des Johannes des Täufers noch lange nicht klar. Die meisten Juden, inklusive der Jünger, verstanden den Messias noch rein weltlich, als weltlichen König, als Nachkomme Davids, der den Thron besteigen und Israel beherrschen würde. Dass Jesus gekommen war, um sich für die Menschen zu opfern und für die Sünden der Menschen zu sterben, war selbst im engsten Kreis der Jünger bis kurz vor Karfreitag und Ostersonntag schlichtweg nicht klar. Und auch Johannes der Täufer hatte bis kurz vor seinem Tod Zweifel, ob Jesus der Richtige ist. Da heißt diese Aussage, die der Evangelist Johannes dem Täufer Johannes in den Mund legt, eine Aussage, die rückblickend geschieht. Staunend nimmt der Evangelist hier zur Kenntnis, dass sich der Plan Gottes zur Erlösung der Menschen schon damals, als die Jünger Jesu noch gar nicht berufen waren und noch gar nicht ahnten, was passieren sollte, bereits entfaltet hat. Jesus hatte gerade erst seine Mission begonnen, aber die Vorbereitung auf das, was kommen sollte, war schon im vollen Gange. Es ist interessant, dass in diesem Text nicht Petrus im Mittelpunkt steht. Es ist stattdessen sein Bruder Andreas, der zu den Jüngern des Täufers gehörte. bevor er dann später zu einem Jünger Jesu wurde. Das ist deswegen interessant, weil es ein Schlaglicht auf die Charaktere der beiden Brüder wirft. Die Familie von Andreas und Petrus war vermutlich eine sehr typische jüdische Familie. Eine Familie aus dem Volk. Von Beruf waren sie Fischer. Also einfache Menschen, ohne Adelsherkunft. Menschen, die ihr Leben mit ihren Händen verdienten. Und es waren gläubige Juden. Eingebunden in das religiöse und kultische Leben der damaligen Zeit. Und als solche kannten sie natürlich auch die Prophezeiungen, dass der Messias kommen und Israel erlösen würde. Und sie verbanden damit vermutlich auch gewisse Erwartungen und Hoffnungen. Welche das sind, offenbart die Bibel nicht. Aber man kann vermuten, dass es Hoffnungen von Wohlergehen, Frieden und Rechtssicherheit waren. Das waren und das sind die Träume von einfachen Menschen und von damals und von heute, die eigentlich vom Leben nichts mehr erwarten als ein bisschen Glück. Dabei waren aber offenbar Andreas und Petrus etwas verschieden gestrickt. Petrus war der, der mit beiden Beinen auf der Erde stand, für den die Praxis zählte, das, was man sehen und anfassen konnte. Er war auch einer, der, wenn er von etwas überzeugt war, das nicht mehr so schnell losließ und es mit voller Begeisterung vertrat. Das kann man an den Geschichten erkennen, die über ihn in der Bibel steht, wie er Wortführer der Jünger wurde, wie er mit seinem Temperament immer wieder vorpreschte, manchmal zum Segen, manchmal aber auch in die falsche Richtung. Und man kann es in unserem Predigttext sehen, denn er war kein Jünger des Johannes. Petrus hatte sicherlich von dem Täufer gehört. Er hatte sicherlich seine Predigt gehört und er hatte sich möglicherweise auch bereits im Jordan taufen lassen. Aber er war kein Jünger des Johannes geworden. Er hatte gemerkt, dass hier zwar ein Prophet am Werk war, aber eben nicht der Messias. Also ist er lieber zu Hause geblieben, hatte seine Kinder und Frau versorgt und war der bodenständige Fischer geblieben. Ganz im Gegensatz zu Andreas. Ihm stelle ich mir eher so vor als Träumer, als jemand, der über das hinausgedacht hat, was sein Leben ausmachte, jemand, der die Welt verändern wollte. Er war zum Jünger des Johannes geworden, ist mit ihm in die Wüste gezogen und hat seine Lehren gelernt. Andreas suchte auch nach dem Messias und er wusste, dass Johannes nicht dieser Messias war, aber hat er trotzdem schon früh dem Leben des Fischers den Rücken gekehrt. Aber Andreas war nach wie vor auf der Suche. Er wartete auf den Messias und als Johannes ihn auf Jesus hinwies, da wollte er es wissen. Er wollte diesen Jesus kennenlernen. Und Jesus stellt ihn im Vers 38 eine ganz entscheidende und wichtige Frage. Was sucht ihr? Warum seid ihr hier? Warum interessiert ihr euch für mich? Was ist euer Motiv, hier zu sein? Andreas beantwortet diese Frage nicht. Er weicht aus. Wie das Menschen oft tun, wenn sie sich nicht so richtig sicher sind, mit wem sie es da zu tun haben. Er fragt Jesus danach, wo er wohnt. Als wäre das von irgendeiner Bedeutung. Jesus durchschaut ihn, lädt die beiden ein und lässt sie einen Nachmittag und Abend lang mit ihm zusammen an seinem Leben teilnehmen. Der Evangelist erzählt nicht, was sie in diesen wenigen Stunden gemeinsam gemacht haben. Vielleicht hat Jesus gepredigt. Vielleicht hat er Kranke geheilt. Aber vielleicht haben sie nur auch einen Nachmittag lang in der Sonne gesessen und haben Tee getrunken. Aber die Wirkung der Stunden ist durchschlagend. Andreas geht zu seinem Bruder Simon und sagt ganz klar, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Der Satz sagt eine Menge aus. Einmal, dass sowohl Simon Simon als auch Andreas auf der Suche nach dem Messias waren. Ich denke, das war durchaus typisch für die Juden der damaligen Zeit. Die Messias-Erwartung hatte nach der Besetzung Israels zunächst durch die Griechen und dann später durch die Römer einen neuen Höhepunkt gefunden. Eine ganze Generation war fasziniert von der Idee, dass Gott doch jetzt endlich eingreifen müsse und die Situation Israels so verändern müsse, wie er es versprochen hat. Das führte zu einer politischen Unrast, die schließlich in dem Aufstand gegen die Römer mündete und auch in den Untergang Jerusalems. Aber Andreas war nach dem Hinweis des Täufers und durch die Begegnung mit Jesus überzeugt, wir brauchen nicht weiter zu suchen. Wir haben gefunden. Jesus ist der Messias, der Retter, der Israel versprochen war. Und die Begeisterung des Andreas überträgt sich auf seinen Bruder Simon. Der winkt nicht ab und sagt zu Andreas, lass mich in Ruhe. Simon wird neugierig und er will es selbst sehen. Er kommt zu Jesus und wieder lässt der Evangelist Jesus rückblickend sagen, du bist Simon, der Sohn des Johannes, von jetzt an sollst du Petrus heißen. In anderen Übersetzungen wird auch der Ausdruck Kephas benutzt, Fels. Der Felsen, auf den später die christliche Gemeinde entstehen sollte. Und diesmal wird auch Simon Petrus überzeugt. Er wird zu einem Jünger Jesu, er verlässt Frau und Familie, um mit Jesus auf Wanderschaft zu gehen. Sein Leben ändert sich grundlegend. Und warum das so ist, sagt er an einer anderen Stelle in einem anderen Evangelium einmal zu Jesus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Daraus folgt, dass abgesehen von diesem heilsgeschichtlichen Kontext, in dem der Evangelist die Berufung des Petrus erzählt, eine Frage im Mittelpunkt steht. Es ist die Frage, die Jesus dem Andreas und dem anderen Jünger gestellt hat. Was sucht ihr? Diese Frage offenbart eine Lebenssituation, in der sich alle Menschen, denke ich, irgendwann einmal befinden. Man sucht etwas. Oft weiß man gar nicht, was man sucht. Manchmal weiß man noch nicht einmal, dass man sucht. Bei mir war das zum Beispiel so, bevor ich zum Glauben kam. Ich war auf der Suche nach der Basis für mein Leben, nach etwas, auf dem ich mein Leben aufbauen konnte, das meinem Leben Sinn machte. Und weil ich nicht wusste, was mir fehlte, wusste ich auch nicht, dass ich auf der Suche war und was ich suchen sollte. Das wurde mir erst klar, nachdem ich es gefunden habe. Ich denke, dem Andreas und dem Petrus ging es nicht viel anders. Sie suchten den Messias. Aber warum? Ich glaube, sie konnten sich nicht vorstellen, etwas anderes zu sein als Fischer, als einfache Leute in einem Dorf, in einer stabilen und sicheren Umgebung. Möglicherweise dachten sie, dass nur diese Römer störten, die die Macht in den Händen hielten und denen man ausgeliefert war, wenn man an den Falschen geriet. Mit menschlicher Militärmacht konnte man gegen diese Römer nichts ausrichten. Also verschob man seine Hoffnungen auf den Messias. Doch letztendlich waren das alles nur Äußerlichkeiten. Möglicherweise reichte ein Nachmittag mit Jesus, um zu erkennen, dass es um viel, viel mehr ging. Es ging um die Beziehungen mit Gott. Es ging um das Fundament des Lebens. Es ging um die Hoffnung auf das Reich Gottes, das danach kommt. Wie Petrus sagte, es ging um das ewige Leben. Nicht alle Nachfolger Jesu haben das erkannt. Ich vermute, das hängt mit dem zusammen, was sie suchten, warum sie Jesus nachfolgten. Und da gab es eine Menge Gründe, Jesus nachzufolgen. Er konnte Krankheiten heilen, er gab den Menschen zu essen, er zeigte, dass er Gottes Vollmacht hatte. Dass er dabei beständig irgendetwas von Gottes Reich und Beziehung zu Gott und vom ewigen Leben gepredigt hat, war für viele möglicherweise nur ein nebensächliches Ärgernis. Für sie ging es um die vordergründigen Dinge, um Wohlergehen, um Macht, um Bedeutung. Und obwohl Jesus sich auch immer wieder um diese vordergründigen Dinge gekümmert hat, Und auch wenn er den Menschen in ihrer Not geholfen hat, so ging es ihm doch eigentlich um etwas anderes. Als Jesus dann klar machte, dass seine Mission kein irdisches Reich zum Ziel hatte, als er anfing, seinen geistlichen Anspruch zu formulieren, da verließen ihn viele. Da kehrten ihm viele seiner Nachfolger den Rücken. Nicht so Andreas und nicht so Simon Petrus. Sie hatten gefunden, was sie suchten, selbst wenn sie erst nachträglich erfahren haben, was sie eigentlich gesucht haben. In unserem Predigttext sagt Jesus zu Simon: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Auch hier blickt der Evangelist Johannes zurück von dem, was erst später geschehen sollte. Simon Petrus ist zum Felsen der entstehenden Christenheit geworden, der Führer, auf dem alles aufgebaut worden ist. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem unser Predigttext spielte, war er noch lange nicht so weit. Zu diesem Zeitpunkt war er nur Simon, der Sohn des Johannes. Er war nur ein Fischer, der aus jüdischer Tradition heraus den Messias gesucht hat. Um zu Petrus zu werden, musste er erst mit Jesus herumziehen. Er musste erst der Sprecher der Jünger werden. Er musste erst Jesus verraten und er musste erst Vergebung empfangen. Erst durch all diese Ereignisse ist er zu Petrus, dem Felsen, geworden, auf dem dann die christliche Gemeinde aufgebaut werden konnte. Und bei Andreas war das nicht viel anders. Auch wenn er keine so öffentliche Rolle in der Bibel und in der Geschichte der Gemeinde gespielt hat. Es gibt ein paar Texte in der Apostelgeschichte, die zeigen, dass er letztendlich zu Hause in Jerusalem geblieben ist und dort der Leiter der christlichen Gemeinde war. Was können wir heute aus diesem Text und aus diesen Überlegungen lernen? Zunächst einmal, dass die Frage Jesu auch uns gilt. Was sucht ihr? Diese Frage stellt Jesus jedem, der ihm das erste Mal begegnet. Es ist die Frage nach dem Motiv, den Absichten, dem Hintergrund, sich für Jesus zu interessieren. Ich denke, da hat jeder von uns so seine eigene Geschichte. Da gibt es kein richtig oder kein falsch. Jeder hat sein eigenes Motiv. Und es gibt immer ein großes Aber. Zum Beispiel kann es Tradition sein, der einen zu Jesus bringt. Das war bei Andreas und Petrus schließlich auch so. Man ist in einem bestimmten Elternhaus aufgewachsen und mit bestimmten Leuten groß geworden. Und dort wurde einem von Jesus erzählt. Oder man ist hier in Mitteleuropa aufgewachsen, wo das Christentum Teil der Tradition ist und nicht etwa in den arabischen Ländern oder im fernen Osten, wo andere Religionen die Vordergrund spielen. Solche Traditionen sind erst einmal nichts Schlechtes. Sie transportieren das Wissen um Jesus und um das, was er gemacht hat, zwischen den Generationen. Schlecht ist es nur, wenn es bei der Tradition bleibt. Wenn man die Geschichten als unmoderne, veraltete Erzählungen der Großeltern betrachtet, die es zu überwinden gilt, und nicht, wie es bei Andreas und Petrus letztlich geschehen ist, der Anlass ist, Jesus näher kennenzulernen und auf der Tradition aufbauend die Beziehung zu Gott zu entwickeln. Oder es ist zum Beispiel eine persönliche Lebenskrise, die einen zu Jesus treibt. Eine zerbrochene Beziehung, verlorene Träume, eine Krankheit, ein Unfall. Man spürt plötzlich, dass das Leben einem nicht mehr freundlich gesonnen ist, dass man einen Halt braucht im Leben, dass man jemanden braucht, der einem hilft, der einem zur Seite steht. Und Menschen sind da nicht immer geeignet. Man sucht etwas Grundlegendes, etwas, was alle Krisen des Lebens übersteht. Man sucht Hilfe bei Jesus. Und das ist nichts Schlechtes. Schlecht ist es nur, wenn man dadurch in eine Konsumhaltung verfällt, die von Jesus immer nur das Gute erwartet und enttäuscht abwendet, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt. Aber gut ist es, wenn diese Krise einen lernen lässt, was wirklich trägt und damit Anlass wird, mit Gott eine echte Beziehung einzugehen, die jeden Sturm übersteht. Oder man sucht einen Weg, um Eindruck zu machen in der Welt, einen Eindruck in der Welt zu hinterlassen, die Welt zu verändern, die Welt besser zu machen. Man spürt, dass die Macht, die der Glaube, die Religion und die Kirche auf Menschen ausübt, in der Lage ist, solche Veränderungen herbeizuführen. Daran ist auch nichts Schlechtes. Schlecht ist es nur, wenn man dann dabei stehen bleibt und lediglich die menschliche Organisation sieht und die eigenen menschlichen Möglichkeiten. Schlecht ist es, wenn man das aus Egoismus tut, um sich selbst groß zu machen. Gut ist, wenn dieser Drang, die Welt zu verbessern, dazu führt, dass man den kennenlernt, der Menschen wirklich besser machen kann und sich selbst verändern lässt, bevor man anfängt, die Welt zu verändern. An diesen Beispielen erkennt man, dass es zwar viele Motive gibt, Jesus kennenlernen zu wollen, aber letztlich nur ein Motiv, um bei ihm zu bleiben. Was immer uns zu Jesus treibt, letztlich sollen und müssen wir zu der Erkenntnis des Petrus kommen, dass hier mehr ist als unsere Wünsche, mehr ist als unsere Ziele, ja sogar mehr ist als unser Leben. Wenn wir lediglich an unseren Wünschen und unserem Leben festhalten, dann wird uns unser Glaube letztlich enttäuschen und verlassen. Wir werden uns fragen, was das denn da für ein Unsinn ist, den wir glauben. Wir werden uns fragen, ob es uns noch etwas nützt, zu glauben. Und wir werden herausfinden, dass wir besser dran sind, wenn wir uns lediglich um uns selbst kümmern und diesen Glauben an den Nagel hängen. Das ist das, was auch Paulus im 1. Korinther 15, Vers 32 beschrieben hat. Dort hat er geschrieben: Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Thematisch ging es ihm darin, ob es denn eine Auferstehung gibt, etwas, was damals wie heute von einigen bezweifelt wird. Aber Paulus stellt klar heraus, dass es genau diese Aussicht auf das ewige Leben ist, genau diese Aussicht ist es, die uns aus den Beschränkungen herausbrechen lässt, die das eigene Leben besitzt und die den Wert des Glaubens letztlich ausmachen. Denn wenn wir uns lediglich auf unser Leben konzentrieren, dann haben wir eine große Chance vertan. Wir haben die Chance vertan, über uns selbst herauszuwachsen. Wir haben die Chance vertan, teilzuhaben an der Ewigkeit. Wir haben die Chance vertan, Jesus in eine Zeit hinein zu folgen, in der alle Tränen abgewischt und der Tod besiegt ist. Und das Großartige an dieser Chance ist, dass, wenn wir sie ergreifen, und wenn wir Jesus nachfolgen, wird es sich sehr oft herausstellen, dass wir unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte und unsere Visionen gerade deswegen, weil wir ihm nachgefolgt haben, erfüllt sehen oder dass wir über sie hinauswachsen. So ist es Andreas und Petrus gegangen. Und so verspricht uns Jesus, dass es uns ergeht.